erster Punkt, Christ sein und reich sein, Sie haben es eh heute angesprochen, ein Widerspruch oder lässt sich da irgendwas vereinen?
Clemens von Alexandrien hat den Weg gewiesen im 2. Jahrhundert mit dieser Schrift, welcher Reiche kann gerettet werden. Und das war damals in Alexandrien, einer der reichsten Städte. Und die Antwort war relativ klar, dass ein reicher Mensch, wenn er verantwortungsvoll mit seinem Reichtum umgeht, auf jeden Fall durch dieses berühmte Nadelöhr kommen kann. Und das ist seitdem die Standardantwort geworden. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Standardantwort falsch ist. Das steht mir überhaupt nicht zu. Aber mir kommt vor, sie ist so schnell gegeben worden, dass man sie immer wieder zumindest anschauen sollte. Ich gebe ein Beispiel. Im Großinquisitor gibt es ja diese eine Stelle, wo Christus zurückkommt. Und ich habe in Notre Dame den Studenten und Studentinnen diese Aufgabe gestellt, angenommen. Ich weiß nicht, ob sie schon mal in Notre Dame waren, aber der Campus ist sehr beeindruckend, sehr schön. Es gibt ein vergoldetes Hauptgebäude, also ein Hauptgebäude mit einer vergoldeten Kuppel, das Golden Dome, also wirklich eine reiche Uni. Und dann habe ich sie gefragt, angenommen, Christus käme auf den Campus, würde schnurstracks ins Präsidentenbüro gehen, in das Hauptgebäude mit der vergoldeten Kuppel, und was würde Jesus dem Präsidenten der University of Notre Dame sagen? Das war die Aufgabenstellung. Und alle, bis auf vielleicht zwei Ausnahmen einer Klasse von 42, haben gesagt, dass Jesus ungefähr sagen würde, also schämt euch, oder so war das nicht gemeint, oder das ist jetzt nicht das, was evangelientreue Universität sein sollte. Das ist jetzt für mich kein Urteil natürlich, aber es ist eine Intuition, die ich schon gerne ernst nehme. Kann man eine reiche Universität sein und christlich oder katholisch? Und das soll schon ein Stachel im Fleisch sein. Und natürlich musst du bei der Reichtumsfrage unterscheiden, wie kommst du zu Reichtum, wie bleibst du im Reichtum und was machst du im Reichtum? Ich meine, das sind drei verschiedene Fragen. Und es gibt unredliche Weisen, zu Reichtum zu kommen. Also dieses Oligarchenphänomen, das kann man mir nicht als ethisch plausibel verkaufen. Wie bleibst du im Reichtum? Indem du, wie das Rockefeller gemacht hat, die Konkurrenz ausschaltest. Das ist wahrscheinlich auch nicht so das moralisch Zuträglichste. Und was machst du mit deinem Reichtum? Und da gibt es unterschiedliche Modelle. Und ich würde zumindest sagen, es ist eine Herausforderung. Und Menschen wie ich, die so normale Mittelklasse-Leute sind, haben immer die Versuchung, die Reichen als die da oben zu definieren. Und das darf man natürlich auch nicht machen. Also in dem Moment, wo ich mehr habe, als ich brauche, und das haben wir natürlich, falle ich auch unter die Kategorie reich und habe dann den ganzen Stachel im Fleisch auch bei mir zu tragen. Warum schenke ich meinen Kindern irgendwas zum Geburtstag, das nicht notwendig ist? Wissend, dass ein Geschenk natürlich definiert wird durch den nicht notwendigen Charakter, wo gleichzeitig wirklich Hunger und Not in dieser Welt herrscht. Und das meine ich mit Stachel im Fleisch. Also für mich ist die Antwort, solange man verantwortungsvoll mit Reichtum umgeht, ist das in Ordnung. Für mich ist diese Antwort noch nicht die abschließende Antwort, sondern bleibt Stachel im Fleisch, so würde ich sehen.
Ein Begriff, der heute öfters schon gefallen ist, Wohlstand. Was heißt Wohlstand? Und Sie haben gesagt, es ist etwas Großartiges am Wohlstand. Sie haben 7 Vorteile genannt.
Wohlstand heißt für mich, ein Leben in materieller Sicherheit mit den entsprechend geistigen und moralischen Möglichkeiten führen zu können. Das ist für mich Leben im Wohlstand. Und das halte ich für anstrebenswert. Ich halte es nicht für anstrebenswert, arm zu sein. Ein simples Leben, ja. Ein einfaches Leben, ja. Ich verstehe auch das Armutsgelübde für Nicht-Familien-Konstellationen. Aber Wohlstand als du hast Sicherheit und kannst auch entsprechend planen, ist aus meiner Sicht als Familienvater und als Ehemann eine wirklich großartige Sache und möge möglichst breit verteilt werden. Und es ist dieser Unterschied, den ich angesprochen habe, zwischen Stress und Struggle. Struggle ist nicht schön. Wenn das Leben ein Existenzkampf ist, ein ständiger, das ist nicht schön. Und das vergönnst du keinem. Und Wohlstand hebt dich aus diesem ständigen Struggle heraus und das ist wünschenswert.
Sie haben auch jetzt dann Johannes Paul II., den heiligen Johannes Paul II. Zitiert. Die Frage war, wann kippt dieser Wohlstand in etwas anderes, die Johannes Paul II. Die Überentwicklung genannt hat. Wann passiert das?
Johannes Paul II. Schreibt in Solicitudo Rei Socialis, wenn eine übertriebene Verfügbarkeit an materiellen Dingen aller Art herrscht. Übertrieben. Und das ist natürlich ein dehnbarer Begriff, ab wann ist etwas exzessiv, aber da fehlt offensichtlich Mäßigung. Und es gibt ja dieses Buch The Paradox of Choice oder diese Überlegungen, je mehr Optionen jemand hat, desto unglücklicher kann er auch werden, weil du dich dann ewig entscheiden musst. Und das ist tatsächlich übertrieben, wenn es um Dinge geht wie Sorten in einem Eissalon. Brauche ich wirklich 450 Sorten in einem Eissalon? Warum reichen nicht 10 aus? Und das ist das Exzessive. Oder warum muss ich so viele Wahlmöglichkeiten haben, wenn ich mich zwischen Parkettböden oder zwischen Tapeten oder was immer die Leute kaufen, entscheiden können muss? Und da habe ich schon den Eindruck, da haben wir auch eine Industrie kreiert, die für Menschen produziert, die schon alles haben und die einfach zusätzliche Optionen brauchen. Und es gibt ja reihenweise Geschäfte, wo du Geschenke kaufen kannst für Leute, die schon alles haben. Und das, glaube ich, fällt unter den Bereich Überentwicklung. Oder in den USA, der Umgang mit Plastik, mit Plastikbesteck, mit Einweg, das ist völlig übertrieben, dass du ungefragt kiloweise Servietten dazu bekommst in jeder Fastfood-Theke oder unaufgefordert Strohhalme. Also so würde ich das verstehen. Und der Punkt ist dann der, kritisch zu fragen im eigenen Leben, ab wann kippt es? Also wie viel Krawatten braucht ein Mensch oder wie viel Paar Schuhe oder wie viel Badezimmer? In den USA ist es ja schon so, dass also vierköpfige Familie braucht mindestens 3 Badezimmer. Und das, glaube ich, geht in Richtung Überentwicklung. Aber müsste jeder für sich auch einmal genau hinschauen, weil Überentwicklung kann auch bei so einfachen Dingen wie bei den Schuhen passieren, wo du eine nicht mehr mit Maß zu rechtfertigendes Angebot an Optionen hast.
Wann ist dann genug?
Ja, eines meiner Lieblingswörter ist dieses Wort Lagom, dieses schwedische Wort Lagom. Das wird übersetzt als ganz genau genug. Und das ist in die Literatur eingegangen, als ein amerikanischer Psychologe eine schwedische Freundin hatte, die hat in Stockholm besucht und sie hatte 3 Handtücher und hat ihm erklärt, dass das Lagom ist. Ganz genau genug. 1 für mich, 1 in der Wäsche, 1 für den Gast oder für die Reise. 3. Nicht 2 und nicht 4. 3. Und das ist eine gute Frage, bei allen Dingen, die du hast, dich zu fragen, wo ist das Lagom? Wie viele Brillen braucht ein Mensch? Wie viele Mobiltelefone? Wie viel Tageszeitungen? Das ist eine gute Frage zumindest. Und ich bin ja kein Moralisierer. Also ich will ja keine Antwort geben. Aber zumindest als Frage, die in jedem Lebensbereich aufgetragen ist, ist eine gute Frage. Und Lagom wäre dann das Gegenmittel zur Überentwicklung.
Sie haben heute auch angesprochen, die soziale Funktion des Privateigentums. Wann ist das entstanden?
An sich schon im 4. Jahrhundert bei den Kappadoziern. Der Mantel, den du nicht benutzt, den hast du den Armen gestohlen. Das ist ein berühmtes Basileus-Zitat. Und das geht dann so in die Richtung, du hast ein Recht auf Privateigentum, aber dieses Recht ist nicht absolut. Das heißt, man kann dir das Privateigentum auch streitig machen, wenn du Überfluss hast und andere Not leiden. Und das ist seit dem 4. Jahrhundert Teil unserer katholischen Sozialtradition. Und dann ab dann offiziellen sozialen Zyklen auch in Textform gegossen und wirkt sich dann so aus, dass jemand, der exzessiven Reichtum hat, in einem Land, das von bitterer Armut gekennzeichnet ist, das Recht auf diesen Reichtum verwirkt. Und Paul VI. Hat das im Populären Progressio auf die Staatenebene übertragen, was ich bemerkenswert finde, und auch gesagt, dass Staaten, die zu viel haben, die Pflicht haben, das zu teilen. Und da fragst du dich manchmal, was heißt das? Bill Gates oder Joanna Rowling, also die Joanne Rowling, die Harry Potter Autorin, die können ja theoretisch unendlich viel Geld verdienen. Immer wieder was dazu und immer wieder was dazu. Also wir haben unser Leben so eingerichtet. Das müsste ja nicht so sein. Man kann ja sagen, also wenn eine Person mehr als 1 Million hat, wird das mit 100% Einkommenssteuer belastet. Könnte man überlegen. Ich sage jetzt nicht, dass das die soziale Ehre vorschlägt, aber ich sage, das könnte man überlegen. Und wir haben uns so angewohnt, wenn es mit rechtlich oder mit redlichen Mitteln erwirtschaftet wurde, gehört es dir und niemand darf dir das wegnehmen. Und da gibt es halt 2 Gegenargumente. Das eine ist, die Allgemeinheit hat es dir überhaupt erst ermöglicht, dass du diese Art von Geld verdienen kannst. Wo wäre die Rowling ohne Leser und Leserinnen? Und beim Bill Gates natürlich, wo wäre der ohne die Menschen, die auch die Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben, dass sich das verbreiten kann auf dem ganzen Planeten? Erstens und zweitens, wie viel kann ein Mensch vernünftigerweise brauchen? Also auch das ist so eine Überlegung. Kein Mensch kann mir plausibel machen, Milliarden zu brauchen. Und ich glaube auch, dass es für die Leute nicht gut ist. Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, wie sie alle heißen, ich glaube, ich bin ihnen nichts neidig, aber es ist für sie nicht gut. Es kann nicht gut sein, wenn du so viel Geld hast. Und soziale Funktion des Privateigentums übertrage ich jetzt nicht nur auf so materielle Güter, sondern auch auf immaterielle Güter, wie etwa Begabungen. Und wenn jemand hochbegabt ist, wie etwa Cristiano Ronaldo im Fußball, dann würde man auch sagen, er hat jetzt nach katholischer Sicht nicht das Recht, unendlich viel Geld mit dieser Hochbegabung zu verdienen, weil er sie auch in den Dienst der Allgemeinheit stellen muss. So würde ich das auch verstehen.
Sie sind auch hochbegabt. Wie stellt Sie Ihre Fähigkeiten in den Dienst?
Ich mache relativ viel ehrenamtlich. Also ich sage jetzt nicht, dass das so vorbildhaft ist, was ich mache, aber ich bemühe mich zumindest relativ viel ehrenamtlich zu machen. Mir und allen anderen immer klar zu machen, wenn man Begabungen hat, ist das kein Verdienst. Also das ist jetzt nichts, worauf man sich was einbilden muss. Man muss halt schauen, dass man das zum Nutzen, in meinem Fall der Kirche, im Fall von anderen für ein Unternehmen oder für einen Staat oder so, zum Nutzen bringt. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wo kann das einen Dienst bringen? Und ich treffe mich heute Abend mit dem Erzbischof Franz Konferenz in Salzburg und da reden wir über den Erneuerungsprozess der Erzdiözese, was ich dazu beitragen kann. Eben mit dem, was mich interessiert und auch mit dem, was ich einbringen kann. So würde ich das sehen.
Was halt interessant ist, ist aber noch nicht so bedacht, dass die Soziallehre keine Ethik ist. Was ist sie dann?
Im Prinzip ist sie Teil des katholischen Lehramts, das wiederum auf der Offenbarung aufruht, die wiederum uns in die Nachfolge Christi einlädt, die wiederum dazu dienen soll, dass wir alle das uns von Gott gegebene Ziel erreichen. Und damit ist die Soziallehre nicht reduzierbar auf Prinzipien und ist ja auch nicht so entstanden. Sie ist entstanden, weil Päpste mit wachem Auge gesehen haben, was in der Welt los ist und darauf reagiert haben, aus dem Reichtum der christlichen Tradition heraus. Aber jetzt nicht mit Listen von Prinzipien, sondern sie haben das organisch entwickelt. Und der Ausdruck war immer der, wir wollen ein christliches Leben in der Welt leben. Gewissermaßen nicht von der Welt sein, aber in der Welt sein. Und in der Spannung sehe ich die Soziallehre. Aber es ist nicht ein Gegenentwurf zu Utilitarismus oder Prinzipienethik oder deontischer oder Tugendethik. Es ist eine Form der Nachfolge und damit viel mehr Spiritualität, viel mehr Discernment als Decision-Making, viel mehr Business-Spiritualität als Business-Ethik und das wird manchmal in der Öffentlichkeit anders dargestellt, weil du es natürlich schwer verkaufen kannst. Und wenn ich zu säkularen Leuten spreche, dann versuche ich auch zu sagen, das ist ein sehr schönes ethisches Angebot, weil du die Hemmschwelle nicht zu hoch setzen möchtest. Aber es geht um Nachfolge Christi, ganz einfach. Und um den Aufbau des Reiches Gottes. Also ich sehe die Soziallehre als die soziale Dimension unseres Glaubens. Und unser Glaube dient dazu, das Reich Gottes präsenter und erfahrbarer zu machen und damit Christus den Menschen näher zu bringen. Das ist es eigentlich.
Ein Thema ist auch die Berufung des Unternehmers. Also da gibt es auch Fragen vom Publikum. Was ist eigentlich die Berufung eines Unternehmers?
Also für mich ist ein Unternehmer nach Centesimus Annus 35 jemand, der eine Gemeinschaft von Menschen stiftet oder organisiert oder koordiniert, die um des Gemeinwohlens willen auf Bedürfnisse reagieren. Und dann ist das eine besondere Berufung, Zeichen der Zeit zu sehen und darauf zu reagieren. Weil wenn es zum Beispiel ein Produkt braucht und das gibt es noch nicht, ist der Unternehmer die Person, die sieht, da gäbe es eine Notwendigkeit. Da gibt es eine Gelegenheit, um beides zusammenzubringen. Und manche Menschen haben diesen Blick, nicht so viele, wie man vielleicht glaubt, haben diesen Blick, sind dann auch im besten Sinn des Wortes geschäftstüchtig, weil sie können Möglichkeiten sehen und auch Situationen in Möglichkeiten verwandeln, das entsprechend nutzen und Antworten auf Fragen der Menschen geben. Und wenn man etwa eine Produktnische hat, du hast irgendein Ärgernis, was weiß ich, der Staubsauger hat ein Staubsaugersackerl und das ist ärgerlich und dann kommt Dyson und schlägt was anderes vor. Das ist unternehmerischer Geist, auf irgendetwas zu reagieren, was den Leuten das Leben vorher schwerer gemacht hat und jetzt leichter machen wird. Und das ist eine, glaube ich, besondere Berufung, wenn jemand diese technischen, innovatorischen, aber auch perzeptiven Wahrnehmungsfähigkeiten hat.
Papst Francisco wird ja jetzt öfters vorgeworfen, er hat keine Ahnung von Wirtschaft und Politik. Wie sehen Sie eigentlich seine Aussagen, Evangelium Gaudium und auch in der Dotasie?
Also ich muss sagen, ich finde das sehr erfrischend, dass Papst Franziskus auch nicht vorgibt, dass er sich da groß auskennt oder vertieft, aber eine ganz klare Botschaft fährt. Und die Botschaft lautet, lasst euch die Freude am Evangelium nicht verleiden. Und die Sorge um unser gemeinsames Haus muss unsere gemeinsame Sorge sein. Das sind ganz klare Botschaften. Dass die eine oder andere Formulierung anstoßerregend ist, verstehe ich. Also wenn er sagt, die Wurzel allen Übels ist die Ungleichheit, dann ist das eine anstoßerregende Formulierung, das verstehe ich. Da muss man hermeneutisch wahrscheinlich tiefer graben, um dem viel abgewinnen zu können. Aber das Argument scheint mir eher von der Seite zu kommen, die einen Vorwand haben möchte, nicht ernst nehmen zu müssen, als von denjenigen, die in aller Treue und Loyalität zum Papst stehen und sagen, aber in diesem Bereich hätte er übers Ziel hinausgeschossen.
Da heißt es auch, diese Wirtschaft tötet. Wann tötet denn Wirtschaft?
Wirtschaft tötet, wenn sie Menschen eine Lebensgrundlage entzieht. Und das gibt es oft genug. Ich habe mal ein Interview gesehen mit einer hochrangigen Angestellten der Deutschen Bank. Die hat vor laufender Kamera gesagt, sie ist eine Massenmörderin, obwohl sie eine sehr sympathische, gut gekleidete, höfliche Frau war, weil sie mit Nahrungsmittelpreisen spekuliert hat zugunsten der Deutschen Bank. Und die steigenden Nahrungsmittelpreise in Afrika haben wirklich Tausende, Zehntausende Menschen um ihre Lebensgrundlage gebracht. Und da tötet Wirtschaft, selbstverständlich tötet Wirtschaft. Wirtschaft tötet dort, wo sie den Planeten zerstört. Und da gibt es ja so Dokumentationen über die Mandelproduktion in Kalifornien, wie viel Wasser das verbraucht und Fiji-Wasser auf den Fiji-Inseln, wie viel Wasser den Leuten bleibt und wie viel dann in Plastikflaschen in die USA transportiert wird. Da tötet Wirtschaft, weil sie den Planeten tötet. Und drittens kann Wirtschaft töten, indem die Menschen ihre Seele verkaufen. Es kann mir niemand erklären, dass es geistlich zuträglich ist, wenn jemand 90 oder 100 oder 85 Stunden in der Woche arbeitet, immer unter Stress steht, Alkohol oder Kokain oder sonst was braucht, um funktionieren zu können. Da tötet die Wirtschaft dann die Seele. Selbst wenn die Seele sensu stricto nicht getötet werden kann, so wird sie dann doch abgestumpft und abgetötet. Und diesem dreifachen Sinn glaube ich, dass Wirtschaft töten kann.
Ein Begriff taucht natürlich immer auch noch oft, das Gemeinwohl.
Das Gemeinwohl sind jene Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Gemeinschaft als Ganze und die Einzelnen als Einzelne blühen können. Und das würde heißen, die Güter, die eine Gemeinschaft als Gemeinschaft und für die Gemeinschaft erzeugt. Das beste Beispiel für gemeinwohlorientiertes Gut ist Sicherheit. Da profitieren wir alle, das stiftet Vertrauen und eine Person, die das untergräbt, zerstört auch dieses Gut. Und ein Unternehmen, das gemeinwohlorientiert ist, wird sich immer auch fragen, was bedeutet meine Entscheidung nicht nur für mein Unternehmen ad intra, sondern auch für das Gemeinwohl ad extra und wird dann etwa bestimmte Entscheidungen über Steuerschlupflöcher, um das jetzt einmal noch einmal aufzugreifen, nicht in der Weise fällen, wie es mein Accountant oder Tax Advisor so getroffen hat.